Bevor diese Folge startet, in der Podimo-App findest du jetzt schon 4 Staffeln von Steig nicht ein. Um direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Schilderungen sexualisierter Gewalt. Obwohl sie erst Anfang 20 ist, hat Davin schon viel von der Welt gesehen. China, Südafrika und Guatemala standen schon auf der Agenda. Jetzt bereist die 24-jährige Australien auf eigene Faust. Es sollte das bislang größte Abenteuer der jungen Belgierin werden. Davin reist schon seit 2 Monaten als Backpackerin durchs Land. Sydney, Melbourne und Tasmanien hat sie bereits erkundet. Jetzt, im Februar 2017, führt sie ihr Weg gen Süden. Davin will sich eine ganzjährige Auszeit in Australien gönnen. Aber damit sie die Visabestimmungen dafür erfüllt, muss sie zumindest zeitweise arbeiten. Schon vor Tagen hatte sie ein Stellengesuch auf der Online-Plattform Gumtree gepostet und ein vielversprechendes Angebot von einem Mann erhalten. Davin soll in den nächsten Wochen auf einer Farm in ländlichen Gefilden aushelfen und sich um neugeborene Kälber kümmern. Deshalb checkt Davin am Morgen des 9. Februar 2017 aus ihrem Hostel in Adelaide aus und nimmt den Bus nach Murray Bridge, wo sie ihren zukünftigen Arbeitgeber treffen will. Es ist 10.15 Uhr morgens, als Davin nach einer einstündigen Fahrt an der Zielhaltestelle aus dem Bus steigt. Ein schwülwarmer Tag kündigt sich an. Während Belgien noch im Winterschlaf liegt, klettern die Temperaturen in Australien an diesem Donnerstag noch bis an die 30-Grad-Marke. Der Mann, der Davin jetzt bei der Bushaltestelle in Empfang nimmt, hatte sich ihr online als Max vorgestellt. Davin ist arglos, als sie in seinen roten Pickup steigt. Der Mann trägt typische Arbeitskleidung. Er ist groß gewachsen und kräftig. Auf den ersten Blick wirkt er wie einer, der ordentlich zupacken kann. Über seiner Oberlippe ragt ein voller Schnauzbart. Sein naturkrauses braunes Haar ist durch die Sonne heller geworden. Seine Arme sind braun gebrannt. Wahrscheinlich arbeitet er viel im Freien. Davin freut sich auf die nächsten Wochen auf dem Bauernhof, den der Mann im Vorfeld als perfekten Arbeitsplatz für Rucksackreisende angepriesen hatte. $20 Stundenlohn, flexible Konditionen, kostenlose Unterkunft. Es könnte schlimmer sein. Aber die Fahrt zur Farm zieht sich. Über den Highway wäre das Ziel eigentlich binnen einer knappen Stunde zu erreichen. Aber Davins Gastgeber fährt unbemerkt einen Umweg und zettelt im Auto ein Gespräch an. Er erzählt von einer jungen Französin, die bis vor kurzem auf der Farm gearbeitet hat und schwer begeistert war. Davin weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass es besagte junge Französin überhaupt nicht gibt. Davin ahnt nicht, dass der Mann auf dem Fahrersitz sie nur in falscher Sicherheit wiegen will. Du steigst in den Bus, ins Taxi, nimmst eine Mitfahrgelegenheit an. Eine scheinbar harmlose Entscheidung. Aber plötzlich ist dein Leben ein anderes. Oder es ist schlagartig vorbei. Mein Name ist Alex und das ist Steig nicht ein. Ich werde dir in jeder Episode einen Fall vorstellen, bei dem ein Mensch beim Falschen eingestiegen oder der Falsche zugestiegen ist. Der Fall und das Tatgeschehen werden unter Rückgriff auf journalistische Quellen und Aussagen von Betroffenen, Tätern und dem familiären und sozialen Umfeld der Beteiligten rekonstruiert. Wir nehmen dich mit auf eine Fahrt, die in einer Tragödie endet. Nach einer 2-stündigen Fahrt und 2 Fährüberfahrten, die überhaupt nicht nötig gewesen wären, erreichen die beiden ihr Ziel. Ein weitläufiges, eingezäuntes Grundstück, umgeben von Feldern und Brachland. Davin ist völlig orientierungslos. Nach der langen Autofahrt hat sie das Gefühl, sie befindet sich gerade irgendwo im Nirgendwo. Dass genau das der Plan ihres Gastgebers war, kann Davin nicht wissen. Die 24-Jährige schnappt sich ihren Rucksack und steigt aus dem roten Pickup. Sie denkt sich nichts dabei, als Max ihr erstmal den Stall zeigen will, der in den nächsten Wochen Davins Arbeitsplatz sein soll. Der Mann erklärt ihr freundlich, dass sie sich hier um die neugeborenen Kälber kümmern wird. Davin lässt ihren Blick schweifen. Die Stallung wirkt heruntergekommen. Ein alter, defekter Kühlschrank und ein ausgeklapptes, dunkles Schlafsofa stehen abseits des Viehraums in der Ecke. Der Mann weist Davin jetzt mit ruhiger Stimme an, sich aufs Sofa zu legen. Er erklärt ihr, dass er ihren Körper jetzt auf Einstichstellen hin untersuchen wird. Davin ist nicht ganz wohl dabei. Aber der 54-Jährige führt an, dass er in der Vergangenheit schon Probleme mit Arbeitern hatte, die heimlich Drogen nahmen. Deshalb müsse er ihren Körper jetzt auf Einstichstellen hin untersuchen. Alles halb so schlimm. Ein schneller Blick auf ihre Füße, Beine und Arme. Alles nur eine Vorsichtsmaßnahme. Davin tut, wie ihr geheißen, und zieht ihre Schuhe aus. Dann legt sie sich bäuchlings auf das Klappsofa. Der Blick des Mannes verharrt eine Weile auf ihren nackten Fußsohlen. Dann spürt sie plötzlich das ganze Gewicht des vermeintlichen Arbeitgebers auf ihrem Rücken. Davin versucht, sich zu wehren. Sie schreit und tritt um sich. Aber dann presst der Mann etwas gegen ihren Rücken, das nicht menschlichen Ursprungs ist. Es ist der Lauf einer Pistole. Davin kann nicht fassen, was gerade passiert. Im ersten Moment fühlt es sich unwirklich an. Im zweiten wird ihr schlagartig bewusst, dass sie in der Falle sitzt. Die angebliche Anstellung, die kleinen Kälber, um die sie sich kümmern sollte, alles nur gelogen. Davin schaltet in den Überlebensmodus. Sie kooperiert, notgedrungen. Sie glaubt, dass sich ihre Überlebenschancen erhöhen, wenn sie den Anweisungen des Angreifers folgt. Die 24-Jährige muss sich ausziehen und wird ihm schnell angekettet. Der Mann hat offenbar an alles gedacht, denn er hat eine schwere Eisenkette griffbereit, mit der er Davins Fuß und ihren Arm fixiert. Davin beobachtet, wie der Mann jetzt die Tür des kaputten Kühlschranks öffnet. Er will sicherstellen, dass sich darin kein Werkzeug befindet, das Davin zweckentfremden und als Waffe gegen ihn verwenden könnte. Aber er übersieht die kleinen, spitzen Metallhaken, die sich noch darin befinden. Davin hingegen registriert sie umso deutlicher. Dann nimmt er Davin das Handy ab und ihr Martyrium beginnt. In den nächsten Stunden vergeht sich der Mann mehrfach an der angeketteten Backpackerin. Begleitet werden die Vergewaltigungen von Drohungen. Still sein, nicht schreien, gar nicht erst versuchen wegzulaufen. Da draußen kann man niemandem trauen. Der Mann erzählt Davin, dass sie nicht seine Erste ist. Er behauptet weiter, dass er Teil eines großen Menschenhändlerrings ist. Leute, die junge Frauen in Zwangsprostitution verschiffen und keine Skrupel kennen. Der Ring sei bestens vernetzt, auch innerhalb der Polizeibehörde. Er selbst sei noch einer von den Netten. Aber er müsse seine Quote erfüllen und für Frauennachschub sorgen. Davin habe Glück, dass sie bei ihm gelandet ist. Die anderen würden weniger zimperlich mit den Frauen umgehen und sie mit Drogen vollpumpen. Der 54-Jährige versorgt Davin im Tagesverlauf mit Essen und Getränken und stellt ihr sogar einen Insektenspray bereit. Während er den Netten mimt, beschwört er Davin immer wieder, keine Gegenwehr zu leisten. Sie müsse gut zu ihm sein. Sonst würden die anderen Mittelsmänner kommen und ihr eine Lektion erteilen. An diesem Tag verlässt der 54-Jährige den Stall mehrfach. Minuten und Stunden, in denen Davin allein mit sich ist, mit ihren Gedanken und der blanken Angst. Was, wenn ich meine Familie nie wiedersehen werde? Was, wenn der Typ mich umbringt? Was, wenn ich hier in Australien einfach sterbe? Davin fühlt sich von der Welt verlassen. Sie weiß nicht, dass sie von der nächsten Polizeistation nur 1 Kilometer Luftlinie trennt. Und sie weiß auch nicht, dass die Frau und der Sohn ihres Peinigers in einem Haus wohnen, das hinter Bäumen versteckt, de facto aber nur 350 Meter entfernt von der Stallung ist. Der Mann hatte Davin zwar ihr Handy abgenommen, aber er hatte vergessen, auch ihren Rucksack aus dem Stall mitzunehmen. Ein leiser Hoffnungsschimmer keimt auf. Denn Davins Laptop befindet sich noch darin. Ebenso ein WLAN-Stick. Die Gedanken der jungen Belgierin rasen. Der Rucksack steht außer Reichweite. Aber wenn es ihr gelingt, irgendwie an den Laptop zu kommen, kann sie vielleicht Hilfe holen. Davin muss an die spitzen Metallhaken denken, die der Angreifer im Kühlschrank zurückgelassen hat. Vielleicht kann sie sich damit irgendwie aus ihren Fesseln befreien. Sie ist zwar immer noch angekettet, aber die Kette ist lang genug, um es im Gefrierschrank zu schaffen. In den Abendstunden findet Davin dann den Mut, einen ersten Versuch zu starten. Sie schnappt sich einen Haken und fängt an, den Verschluss ihrer Handfesseln damit zu bearbeiten. Einen Moment später löst sich die Kette tatsächlich. Davin kann es nicht glauben. Als nächstes ist die Fußfessel dran. Mit schwitzigen Fingern schraubt, dreht und stochert sie auch an diesem Verschluss. Es dauert diesmal länger, aber Davin hat Glück. Auch der zweite Verschluss gibt nach. Davin könnte jetzt eigentlich wegrennen, aber die Angst hindert sie daran. Sie hat keine Ahnung, wo sie sich eigentlich gerade befindet und muss fürchten, dass der Angreifer sie bei einem Fluchtversuch erschießt. Deshalb will sie heimlich einen Notruf via Facebook absetzen. Davin holt ihren Laptop aus dem Rucksack und klappt ihn auf. Sie beobachtet ungeduldig, wie der Computer langsam hochfährt. Die Angst sitzt ihr im Nacken. Ihr Peiniger könnte jeden Moment wieder auftauchen. Mit zittrigen Fingern manövriert sie den Internetstick in den passenden Anschluss. Mit Erfolg. Sie hat in der Stallung tatsächlich Internetempfang. Davin haut jetzt buchstäblich in die Tastatur. Sie schreibt Freunden und Familie via Facebook, dass sie Hilfe braucht. Wegen der Zeitverschiebung ist es bei den Daheimgebliebenen in Belgien aber noch mitten in der Nacht. Die meisten schlafen noch tief und fest. Eine reagiert trotzdem binnen Sekunden auf den stummen Hilferuf. Echo Wang, eine andere junge Backpackerin, die Davin vor 3 Jahren während ihrer China-Reise kennengelernt hatte. Echo ist gerade in Queensland im Norden Australiens unterwegs, wo sie auf einer Obstplantage aushilft. Als sie den Facebook Messenger an diesem Abend auf ihrem Handy öffnet, kann sie nicht glauben, was sie da liest. Bitte hilf mir. Ich wurde entführt in Südaustralien. Sind 2 Stunden gefahren. Haben 2 Fähren genommen. Weiß nicht, wo ich bin. Hab mich aus den Ketten befreit. Bitte ruf die Polizei. Echo selbst ist weit weg. Gut 2000 Kilometer trennen sie von der verängstigten Davin. Echo weiß zwar noch nicht, was genau ihrer Freundin widerfahren ist, aber die Satzfetzen, die sie gerade von Davin empfängt, sprechen die Sprache der puren Verzweiflung. Echo versucht, ruhig zu bleiben und möglichst viele Informationen abzufragen. Aber Davin kann ihren Standort nicht teilen. Sie schreibt gerade vom Laptop aus. Immer schneller fliegen die Finger der jungen Frau jetzt über die Tastatur. Die Angst schreibt mit, denn der Täter könnte jeden Moment wieder zurückkommen. Echo liest von dem roten Pickup, in den ihre Freundin in Murray Bridge eingestiegen ist. Und sie liest auch, dass Davin auf einer Farm festgehalten wird und sich nicht traut wegzulaufen, weil der Mann eine Pistole hat. Dann bricht der Kontakt plötzlich ab. Davins Internetverbindung ist zu schwach. Sie geht offline. Echo fackelt nicht lang und kontaktiert die Behörden in Südaustralien. Die Polizei nimmt den Notruf sehr ernst. Die Ermittelnden leiten umgehend erste Suchmaßnahmen ein und starten eine Funkzellenabfrage. Weil Davin ihrer Freundin nicht mitteilen konnte, wo genau sie festgehalten wird, versucht die Polizei, das Handy der jungen Frau zu orten. Die Informationen sind spärlich, die Ermittelnden haben dennoch Erfolg. Denn Davins Handy hat sich während der 2-stündigen Autofahrt an mehreren verschiedenen Sendemasten eingepinkt und somit eine wichtige Spur hinterlassen. Eine Spur, mit deren Hilfe die Polizei das Suchgebiet jetzt eingrenzen kann. Das Handy der jungen Backpackerin hatte sich zuletzt südlich von Menangee eingeloggt. Menangee ist eine beschauliche Gemeinde im Bundesstaat South Australia, die am südöstlichen Ufer des Lake Albert liegt. Im Jahr 2017 leben hier nur knapp 900 Menschen. Ein idyllisches Fleckchen Erde, das polizeiliche Suchtrupps in den nächsten Stunden akribisch nach der vermissten Backpackerin absuchen werden. Vom Boden und aus der Luft heraus. Davin bekommt von alledem nichts mit. Sie traut sich immer noch nicht loszurennen. Zu groß ist die Angst davor, dass der Mann seine Drohung wahrmacht und sie umbringt. Davin will den Entführer nicht misstrauisch machen. Deshalb versteckt sie ihren Laptop nach dem Chat mit ihrer Freundin schnell wieder im Rucksack und legt sich die Fesseln wieder an. Über dem Stall bricht jetzt die Dunkelheit herein. Davin verliert das Zeitgefühl. Sie sieht die eigene Hand vor Augen kaum. Irgendwann in dieser Nacht hört sie ein dumpfes Helikoptersummen. Davin hofft, dass es ein Polizeihubschrauber ist. Vielleicht suchen sie jetzt nach mir. Vielleicht haben sie Infrarotstrahler. Vielleicht holen sie mich gleich hier raus. Gedanken, die Davin durch diese Nacht retten. Aber die erhoffte Hilfe bleibt erstmal aus. dann am nächsten Morgen erneut das Helikopter summen. Nicht nur Davin, sondern auch ihr Entführer kann es hören. Der 54-Jährige wird unruhig. Zu diesem Zeitpunkt weiß er noch nicht, dass Davin von ihrem Laptop aus heimlich Nachrichten verschickt hat. Aber er befürchtet bereits, dass ihm die Polizei irgendwie auf die Schliche gekommen ist. Am Nachmittag desselben Tages ist er in seinem roten Pickup in Menengee unterwegs und gerät in eine routinemäßige Polizeikontrolle. Zu viel für das fragile Nervenkostüm des Entführers. Er will Davin so schnell wie möglich von seinem Grundstück wegbringen. Deshalb kehrt er zurück zum Stall. Er zerrt Davin unsanft von der Pritsche und nimmt ihr die Fesseln ab. Davins Peiniger fährt sie zurück nach Murray Bridge, wo er sie am Tag zuvor an der Bushaltestelle abgeholt hatte. Er setzt sie vom Central Olympic Motel ab und beschwört sie, sich möglichst unauffällig zu verhalten. Nimm dir einen Bus zum Flughafen, zieh dir am besten eine Cap auf, versteck dein Gesicht darunter. Davin checkt erst einmal im Motel ein. Sie weiß nicht, wie ihr geschieht. Sie liegt zwar nicht mehr im Ketten, aber sie fühlt sich immer noch wie eine Gefangene. Die Stunden im Stall haben Spuren in der jungen Belgierin hinterlassen. Jede Faser ihres Körpers ist erfüllt von Angst, von dem Gefühl der absoluten Ohnmacht. Denn Davin glaubt, dass ihr Leben immer noch in Gefahr ist. Die Worte des Entführers verfolgen sie. Davin glaubt, dass sie keinem vertrauen kann und dass die Mitglieder des vermeintlichen Menschenhändlerrings jetzt Jagd auf sie machen werden. Deshalb traut sie sich nicht, zur Polizei zu gehen. Jeder könnte ein Feind sein. Der Entführer hatte es ihr oft genug gesagt. Er hatte sie vor korrupten Polizisten gewarnt. Davin fühlt sich schlecht. Sie will eigentlich so schnell wie möglich nach Hause, ist mit der Situation aber komplett überfordert. Denn zu Hause ist auf einem anderen Kontinent. Zu Hause ist in Belgien. Irgendwann schleppt sie sich wie ferngesteuert weg vom Motel. Ihre Füße tragen sie in Richtung eines Fastfood-Restaurants. Sie ist wackelig auf den Beinen. Nach einigen Metern hört Davin dann, wie eine Männerstimme ihren Namen ruft. Davin bekommt Panik. Der Mann ist ein Polizist. Vielleicht ist er einer von ihnen. Die nächsten Minuten nimmt die 24-Jährige nur noch nebulös wahr. Plötzlich sind da noch andere Menschen, aufgeregte Menschen in Uniform. Davin nimmt in einem Streifenwagen Platz, dann wird sie zur nächsten Polizeistation gefahren. Es dauert, bis die Anspannung von ihr abfällt. Aber als sie schließlich im Büro in der Polizeiwache sitzt, ist es auf einmal da. Das Gefühl, in Sicherheit zu sein. Davin fängt an zu erzählen. Und das, was sie erzählt, lässt den Ermittelnden das Blut in den Adern gefrieren. Am nächsten Morgen fahren mehrere Polizeiwagen auf der Farm in Menengee vor. Die Ermittelnden nehmen Davins mutmaßlichen Entführer noch an Ort und Stelle fest. Er hatte sich Davin offenbar unter falschen Namen vorgestellt. Denn der Abgleich mit seinen Personalien ergibt, dass er gar nicht Max heißt, sondern Jean Charles Bristow. Bristow hatte sich die Haare kurz rasiert, bevor die Polizei bei ihm eintraf. Vermutlich wollte er sich mit der Kurzhaarfrisur tarnen. Aber sein Versteckspiel ist zu Ende, bevor es wirklich angefangen hat. Er trägt ein zerknittertes, türkisfarbenes T-Shirt und eine ausgebeulte, dunkelblaue Hose, als sein Handschellen abgeführt wird. Sein Blick ist grimmig, die Stirn in Falten gelegt. Grund zur Sorge hat er allemal, denn auf seinem Grundstück können die Einsatzkräfte verschiedene Beweismittel sichern. Darunter auch Davins Handy, das Bristow in einem Wassertank versenkt hatte. Auf einer zum Grundstück gehörenden Koppel finden die Ermittelnden dann auch die Pistole, mit der Davin laut eigener Aussage bedroht wurde. Eine verblüffend echt aussehende Spielzeugpistole, wie sich jetzt herausstellt. Im Stall kann zudem großflächig DNA von Davin gesichert werden. Nach ersten Erkenntnissen haben die Ermittelnden keinen Zweifel daran, dass die 24-Jährige die Wahrheit gesagt hat. Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass der 54-Jährige Bristow Anfang der 2000er Jahre nach Australien emigrierte. Eigentlich ist er gebürtiger Engländer. Ein mehrfacher Familienvater, der der Landwirtschaft nur hobbymäßig nachgeht. Bristos Grundstück in Meningie ist weitläufig. Bristos Frau, die mit einem der erwachsenen Söhne im Haupthaus auf dem 40 Hektar großen Grundstück wohnt, bekam nicht mit, was sich in der verlassenen Stallung abspielte. Der Stall ist vom Haus aus nicht sichtbar und Bristow wusste, dass Frau und Sohn sich praktisch nie in den Stall verirren. Am Tag von Davins Entführung hat sich der 54-Jährige bei seiner Familie abgemeldet, indem er vorgab, ein Vorstellungsgespräch in Marybridge zu haben. Im Frühjahr 2019 beginnt der Prozess gegen Davins Peiniger. Bristow muss sich vor einem Geschworenengericht in Adelaide den Tatvorwürfen stellen. Die Anklage lautet auf Entführung, mehrfache sexuelle Nötigung und Vergewaltigung. Davin reist für den Prozess aus Belgien an. Seit der Tat im Februar 2017 sind fast 2 Jahre vergangen, aber das Grauen wird im Gerichtssaal wieder allgegenwärtig. Der Staatsanwalt führt zum Prozessauftakt an, dass Bristow mit Vorsatz gehandelt hat. So haben die Ermittlungen ergeben, dass der mittlerweile 56-Jährige bereits 4 Wochen vor Davins Entführung im Internet nach einschlägigen Utensilien suchte und diese auch bestellte. Bristows Suchergebnisse sprechen Bände. Er hatte auf eBay nach Handschellen, Fesseln und einer Spielzeugpistole gesucht. Außerdem hat er sich online zu Tasern und Rohypnol belesen. Letzteres ist auch als Vergewaltigungsdroge bekannt. Zur Erklärung: Rohypnol ist ein verschreibungspflichtiges Medikament mit stark sedierender Wirkung. Es wird in manchen Fällen auch missbräuchlich eingesetzt, um andere wehrlos zu machen. Die Polizei konnte bei der Untersuchung von Bristows Grundstück zwar keinen Taser und keine Betäubungsmittel sicherstellen, aber die Anklagevertretung sieht in den ausgelesenen Computerdaten dennoch einen Beweis dafür, dass Bristow seine Tat im Vorfeld akribisch geplant hatte und nicht aus einem spontanen Impuls heraus handelte. Bristow hatte nach der Tat erfolglos versucht, Beweismittel zu vernichten. Die Ermittlenden konnten in einem Brunnen auf seinem Grundstück unter anderem die schwere Metallkette sichern, mit der Davin im Stall angekettet wurde. Eine Spezialkonstruktion, die das ganze Ausmaß des Horrors offenbart. Denn Bristow muss mehrere Stunden damit zugebracht haben, seine Vorrichtung zu basteln. Der Staatsanwalt führt weiter aus, dass der 56-Jährige sein Opfer nicht nur physisch misshandelte, sondern auch psychisch massiv unter Druck setzte. Er habe der zum Tatzeitpunkt 24-Jährigen wiederholt damit gedroht, sie umzubringen. Außerdem habe er die junge Belgierin glauben lassen, dass er Teil eines weitläufig vernetzten Menschenhandelrings ist. Er habe die junge Backpackerin nicht nur räumlich, sondern auch mental von der Außenwelt isoliert, indem er ihre Gedankenwelt gezielt manipulierte. Obwohl die Beweislast erdrückend scheint, plädiert Bristow auf nicht schuldig. Er leugnet die Tatvorwürfe und behauptet, dass er die im Brunnen gefundene Metallkette noch nie gesehen hat. Davins Aussage weist er als unwahr aus. Alles sei nur frei erfunden. Die Rucksacktouristin habe sich demnach zu keinem Zeitpunkt unfreiwillig auf seinem Grundstück befunden. Einen sexuellen Kontakt zwischen beiden gab es angeblich nicht. Bristow räumt zwar ein, dass er auf das Online-Stellengesuch der jungen Frau geantwortet hat und Davin auf seiner Farm war. Aber er erklärt weiter, dass Davin damit einverstanden war, in einem provisorischen Lager im Stall zu übernachten. Laut seiner Aussage habe sie bereits nach der ersten Nacht das Handtuch geworfen. Sie habe sich mit den Gegebenheiten vor Ort dann doch nicht anfreunden können. Zu heiß, zu stickig. Deshalb habe er sie am nächsten Tag auf ihren Wunsch zurück nach Murray Bridge gefahren und beim Motel abgesetzt. Eine Aussage, an deren Wahrheitsgehalt sogar Bristows eigener Sohn zweifelt. Der 22-Jährige ist als Zeuge der Anklage geladen. Er sagt vor Gericht aus, dass die Familie in der Vergangenheit noch nie Saisonarbeiter eingestellt hatte. Laut seiner Einlassung sei sein Vater lediglich ein Hobbylandwirt und hatte faktisch überhaupt keinen Grund, auf ein Stellengesuch zu reagieren. Die Arbeiten, die auf der Farm anfielen, waren demnach leicht allein zu stemmen. Eine helfende Hand war nicht nötig. Der Anblick des Mannes auf der Anklagebank, der sein Vater ist, erfüllt den 22-Jährigen laut eigener Aussage nur noch mit Abscheu und Ekel. Als Davin in den Zeugenstand gerufen wird, erinnert sich die mittlerweile 26-Jährige zurück an die schlimmsten Stunden ihres Lebens. Die Stunden, in denen sie nackt in Ketten gelegt wurde und das Unsagbare ertragen musste. Der jungen Belgierin ist ein Dolmetscher zur Seite gestellt. Trotzdem erzeugt das Erinnern wieder das Gefühl des absoluten Alleinseins. Sie weint, als sie erzählt. Er hat mir alles genommen. Er hat mir nicht nur meine Kleidung weggenommen, sondern auch meine Freiheit, mein Verstand, meine Familie und meine Freunde. Davin erzählt weiter, dass sie sich wie ein Tier fühlte. Wie eine Sklavin, die einfach angekettet wurde und den Wünschen ihres Peinigers zu dienen hatte. Heute wirkt der Mann auf Davin nicht mehr so bedrohlich wie damals. Die Zeit in Untersuchungshaft hat Spuren bei Bristow hinterlassen. Er hat Gewicht und Muskelmasse verloren, wirkt ausgezehrt. Ein Anblick, der Davin zumindest ein flüchtiges Gefühl von Genugtuung schenkt. Anfang März zieht sich die Jury dann für ihre Beratung zurück. Sie dauert nur 3 Stunden. Die Geschworenen befinden Bristow in allen Anklagepunkten für schuldig. Das Urteil lautet auf 18 Jahre Haft. Bristow wird nach frühestens 12,5 Jahren die Möglichkeit haben, einen Bewährungsantrag zu stellen. Die vorsitzende Richterin hält in ihrer späteren Urteilsbegründung fest, dass der Angeklagte bis zuletzt keine Reue zeigte. Stattdessen habe er versucht, die Geschädigte als Lügnerin zu diffamieren und ihr jegliches Urvertrauen genommen. Vor der Straftat war sie eine aufgeschlossene, abenteuerlustige Frau, die die Welt bereiste und ihr Leben in vollen Zügen genoss. Sie haben aus ihr eine Frau gemacht, die das Gefühl hat, sie könne anderen nicht mehr vertrauen. Die Worte der Richterin sind eindringlich, aber sie erreichen Bristow offenbar nicht. Denn dieser will das Urteil nicht anerkennen und beharrt nach wie vor auf seiner Unschuld. Bristow muss damit rechnen, dass er nach der Verbüßung seiner Haftstrafe des Landes verwiesen und in sein Geburtsland Großbritannien rücküberführt wird. Seine Frau und die Kinder wenden sich nach dem Prozess von ihm ab, denn der 56-Jährige will augenscheinlich keine Verantwortung für seine Gräueltat übernehmen. Ein Umstand, der für seine Familie unerträglich ist. Anders als ihr Peiniger zeigt Davin nach dem Prozess Gesicht. Sie will sich nicht hinter der Maske der Anonymität verstecken. Sie will ihre Geschichte erzählen und anderen Überlebenden damit Mut machen. Heute schämt sich Davin nicht mehr für das, was ihr widerfahren ist. Heute ist sie stolz auf das, was ihr der Täter nicht nehmen konnte. Ihre Würde und ihr Kämpferherz. Im Rahmen einer Dokumentation für 60 Minutes Australia spürt sie 2 Jahre nach der Tat den düstersten Stunden ihres Lebens nach. Davin spricht darüber, wie sie ihrem Trauma begegnet und wie sie sich ihr Leben seit dem 9. Februar 2017 Stück für Stück zurückerobert. Anfangs waren die Angst und das Misstrauen ihre ständigen Begleiter. Dunkelheit war für Davin nur schwer zu ertragen. Sie leidet nach der Entführung unter wiederkehrenden Albträumen und Flashbacks. Aber Davin stellt sich ihrer Angst und weicht ihr nicht aus. Die Schulterblicke beim abendlichen Spazierengehen sind mittlerweile weniger geworden. Selbstermächtigung ist für Davin mehr als nur ein abstrakter Begriff. Nach der Tat habe sie über den Kampfsport zurück zu ihrem Selbstbewusstsein gefunden, wie sie erzählt. Freunde und Familie stärken ihr den Rücken. Aber den Umstand, dass sie noch lebt, verdankt sie wahrscheinlich ihrer eigenen inneren Stärke und Cleverness. Es gibt kein Buch, in dem geschrieben steht, wie du es in so einer Situation richtig machst. Erinnert sich Davin an die Stunden in Gefangenschaft zurück. Du schaltest einfach in den Überlebensmodus. Davin kann nicht sagen, ob und wann sie wieder völlig angstfrei sein wird. Aber sie weiß, dass Aufgeben keine Option für sie ist. Das war Steigt nicht ein. Ein Podcast von Podimo. Mit mir, Alex.
Hat dir diese Folge gefallen? In der Podimo-App gibt es bereits viele weitere Folgen von Steigt nicht ein. Um jetzt direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Hey, wir sind Max und Kilian. In unserem 6-teiligen Podcast Insel der Verbrechen nehmen wir euch mit auf Pitcairn Island, die entlegenste Insel der Welt. Doch was nach einem einsamen Südseeparadies klingt, ist in Wahrheit der Schauplatz eines riesigen Kriminalfalls, der die Insel bis heute in seinem Bann hält. Insel der Verbrechen ist die Geschichte einer Gemeinschaft, die für hunderte Jahre abseits vom Rest der Welt mitten im Nirgendwo lebt. Eine Geschichte über Isolation, Überleben und eine kleine Gruppe von Frauen, die versuchen, ein jahrhundertealtes System zu brechen. Wenn ihr mehr von Pitcairn Island und seinem Geheimnis erfahren wollt, geht jetzt auf go.podimo.com/insel. Insel der Verbrechen. Exklusiv bei Podimo.